Heute bei «Apropos» das Attentat auf Donald Trump.
Es wird heute weltweit die News des Tages sein. Auf den US-Präsidentschaftsbewerber und ehemaligen Präsidenten Donald Trump wurde ein Attentat verübt.
À l'oreille, un homme d'une vingtaine d'années a tiré à l'arme automatique sur l'ancien président en campagne.
Ja, es sind Bilder, von denen man schon jetzt sagen kann, dass sie in die Geschichte eingehen werden.
An einer Rally in der Nähe von Pittsburgh hat der 20-jährige Mann am Samstag zu oben mehrere Schüsse von Donald Trump abgegeben. Ein Streifschuss hat der ehemalige Präsident getroffen. Sonst hat es ihm aber nichts gemacht. Gestorben hat aus dem Publikum und der Schütze selber. Zwei Leute sind in einem kritischen Zustand im Spital. Das Attentat hat die USA geschockt. Und es kann gut sein, dass dieser Mordversuch und Bilder davon einen Einfluss auf die Wahl im November werden haben. Wie gross wird dieser Einfluss? Das fragt man heute Fabian Fellmann, unser Amerika-Korrespondent, der uns jetzt zugeschaltet ist zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Media. Hallo Fabian.
Hallo Philipp, Verein ist aus Milwaukee, Stadt aus Washington.
We begin this morning with our breaking news. Former President Donald Trump is safe and a 20-year-old shooter is dead after a shocking assassination attempt on the former president in Pennsylvania yesterday afternoon.
Fabian, wir fangen an mit dem Ort des Attentats. Die Butler Farm in Butler, 40 Meilen nördlich von Pittsburgh. Was ist das für ein Ort?
Ja, wir sind da in einem kleinen Städtchen, Butler, ein bisschen mehr als 10'000 Einwohner, ländlich geprägt in Pennsylvania, in einem Swing State, einem von den entscheidenden Staaten im Herbst bei den Präsidentschaftswahlen. Und wir sind da an einer Wahlkampfrallye von Donald Trump. Das ist so eine Rallye, wie er sie viele hat. Wir haben etwas mehr als 10'000 Zuschauer. Wir haben eine Bühne, wo der Trump drauf steht. Drei Seitenbühnen hinter dran mit Zuschauern und der Rest von den Leuten vor ihm auf einer Wiese.
Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen bei so Rallyes von Trump?
Bist du ein paar Mal gesehen, die sind eigentlich immer gleich. Der Secret Service ist zuständig dafür, den Präsidentschaftskandidat zu schützen, vor allem aber den ehemaligen Präsident Donald Trump zu schützen. Das ist der gleiche Sicherheitsdienst, der auch die Schutzgarden ist vom US-Präsident und vom ganzen Weißen Haus. Also da muss man sich Sicherheitsvorkehrungen vorstellen, ähnlich wie wenn man an ein Fußballspiel oder an ein Hockeyspiel da in den USA geht, dass man muss durch einen Metalldetektor durchlaufen und man muss alle Gegenstände aus der Hosentasche nehmen, man muss alle Taschen führen geben und dann sind Secret Service Leute dort in Schutzmontur, in Polizeimontur, wo das alles im Detail untersuchen, dort Waffen hineinzubringen, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Und das ganze Gelände ist auch grossräumig mit einem Haag abgesichert.
Außerhalb von diesem Haag ist ein junger Mann auf das Dach geklettert. Und dann, was ist passiert?
Wir wissen jetzt noch nicht durch Behörden bestätigt, aber wir haben Augenzeugen berichtet, dass der Mann auf das Dach hochgeklettert sei, in Camouflage-Montur mit einer Waffe zusammen. Man hat dann später ein AR-15 gefunden, das ist ein Sturmgewehr. Dort hat er sich flach auf das Dach gelegt und auf den Donald Trump zielt, offenbar, wie man ihn später herausgefunden hat. Wie lange das genau gedauert hat, weiss man nicht. Es gibt Leute, die sagen, sie haben die Behörden auf den Mann aufmerksam gemacht. Es ist möglich, dass er mehrere Minuten auf dem Dach war.
And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And
dann sind plötzlich Schüsse durch die Luft gepeitscht.
Take a look at what happened.
Wir haben auf der Fernsehkameras gesehen, live, wie Donald Trump sich ans Ohr lenkt und dann sofort sich duckt, wie die Secret Service Agenten rufen. Get down, get down. Also, bück dich, lieg auf dem Boden. Und sie sich auf Donald Trump werfen und ihn absichern. Wenig später haben die Scharfschützen, die Donald Trump bewacht haben und hinter ihm auch auf Dächer gewesen sind, dann den Schütz ausfindig gemacht und erschossen.
Und dann war Trump immer noch am Boden gewesen?
Der Trump war am Boden gewesen, die Secret Service Agenten waren auf ihm drauf gewesen. Die Mikrofone sind weitergelaufen, durch das haben wir live mitbekommen, was da passiert. Wie sie zuerst probieren, sich zu informieren, was eigentlich gerade passiert. Irgendwann hört man, wie sie sagen, können wir gehen. Sie wollten Donald Trump möglichst rasch aus dem Gefahrenbereich rausbringen, aus dem Visier von dem Schütz. Und dann hört man den Moment, wo sie nach Grössenordnung einer halben Minute sagen, der Shooter ist down, also der Schütz ist jetzt tot. Wir können jetzt gehen, der Weg ist frei, und dann sagen sie go, go, go. Sie zehren den Trump auf, er hat seine Magenkappe nicht mehr an, seine Haare sind zerzaust, er hat ein blutiges Ohr und es sind zwei Blutstriemen, die sich über seine Backen hineinziehen bis zum Maul führen. Und die Secret Service Agenten ziehen ihn auf und umringen ihn sofort, um ihn zu schützen vor allfälligen weiteren Schüssen und versuchen ihn von der Bühne wegzubringen und zu einem Geländewagen, der am Rand wartet. In dem Moment sagt Trump aber plötzlich wait, wartet. Ganz klar hört man das auf der Aufnahme nicht, aber es dürfte er gewesen sein, der das gesagt hat, weil er schaut dann ins Publikum raus. Dann lüftet die rechte Hand, macht Faust und schüttelt die Faust und sagt ein Wort, man hört es auch nicht so genau, aber es ist fast sicher, dass er sagt, fight zu den Leuten im Publikum, also kämpft. Die Leute sind geschockt gewesen, man hat Schreie gehört von Verletzten im Hintergrund, viele Leute haben sich geduckt in dem Moment, wo sie den Trump sehen, die Faust aufheben, stehen sie auch wieder auf, sie haben auch alle die Faust in die Luft und sie antworten mit USA.
Dass er Trump in diesem Moment das Gespür hatte, das ist ein Wahnsinn, oder?
Das ist ein politischer Instinkt sondergleichen. Er scheint wirklich einfach gerade Klick zu machen zu haben, im Moment, wo er unter höchster Lebensgefahr war, wie wir ihn nachher erfahren haben. Und er hat das müssen ahnen, weil er hat gesagt, er habe ein Zischen gehört und ein eigenes Kugeln am Ohr verwischt und er habe gewusst, wo er das Blut gemerkt hat, was da passiert ist. In dem Moment hat er Geistesgegenwart zum Aufstehen und zum seinen Leuten das Signal geben, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich habe die Faust auf und ich mache weiter. Die Republikaner werden jetzt das sehr positiv als Zeichen von einem wahren Leader, von einem Anführer, der eben in einem Krisenmoment absolut krisenfest ist, Nerven behaltet und weitermacht. Man hat allerdings auch den Eindruck, dass Donald Trump dort im Moment sehr, sehr stark von seinen Emotionen getrieben wird. Er hat ein wutverzerrtes Gesicht schon fast. Er hat ein geschocktes Gesicht auch. Das ist verständlich. Und bei dem allem ist der politische Instinkt da. Was machen wir aus dem für den Wahlkampf im Hinblick auf die Wahl vom 5. November, wo Donald Trump wieder Präsident werden will?
Das ist ein absolut ikonisches Bild jetzt, oder? Er Blut im Gesicht, Faust in der Höhe und hinten dran die amerikanische Flagge.
Und noch mit dieser amerikanischen Flagge, oder? Das ist wahnsinnig. Das versinnbildlicht ganz genau das, was Donald Trump jetzt immer gesagt hat, gebetsmühlenartig in diesem Wahlkampf. Er ist von Strafverfolger angeklagt worden. Er hat gesagt, hinter all dem stecke den Biden, da laufe eine Verfolgungsjagd gegen ihn. Die Verfolgungsjagd richte sich gegen die Leute. Er stieg nur im Weg. Und in dieser politischen Situation passiert der Vorfall, wo der Trump angeschossen wird, wieder aufsteht, Fuß in die Höhe hat, Blut überströmt mit der amerikanischen Fahne im Hintergrund. Das Bild ist sofort um die Welt gegangen und es ist sofort allen, die das Bild gesehen haben, klar gewesen, was das jetzt heisst.
Wir reden später noch ein bisschen mehr über die politische Deutung von dem Attentat. Jetzt würde ich kurz noch gerne beim Ablauf bleiben. Nach dem Bild, nach der in die Luft gestreckten Faust, ist der Trump wo angegangen?
Also, wir haben den Trump, wenn er auf der Bühne steht. Wir haben, ich glaube, es sind 5 Secret Service Agenten um ihn herum, darunter mehrere Frauen. Sie führen ihn zum Rand der Bühne, zu einer Stege. Er hebt nochmal die Faust in die Höhe, schüttelt sie nochmal. Und dann geht man mit ihm die Stege runter. Er wird dabei geschützt von den Agenten. Und dann sind es ein paar wenige Meter zu einem schwarzen Geländewagen, einem von diesen gesicherten SUVs, wo der amerikanische Präsidentschaftskandidat und Ex-Präsident damit herumgefahren wird. Er wird dort rein gestopft schon fast von seinen Personenschützern. Und dann sieht man, wie sie wegfahren. Umringt ist das Auto von weiteren Secret Service Agenten mit Pistolen in der Hand. Und dann rückt schon bereits eine weitere Truppe an in braunen Militärgewänder und schweren Sturmgewehr, wo richtig Veranstaltungsgelände gehen. Und es wird dann auch sofort geräumt nachher von den Agenten und die Veranstaltung wird abgebrochen.
Wie geht's dem Trump?
Der Trump ist sofort in ärztliche Pflege gebracht worden. Wo genau, weiss man nicht. Es ist sehr schnell auch mitgeteilt worden, es ging ihm gut, den Umständen entsprechend. Beziehungsweise, dass den Umständen entsprechend habe ich jetzt gehört, das hat man nicht mal gehört. Es ging ihm gut, hat es geheissen. Er selber hat sehr schnell dann via Truth Social, das ist sein soziales Netzwerk, die Vorgänge geschildert. Er hat das relativ nüchtern gemacht, er hat keine Schuldzuweisungen erhoben, sondern hat einfach gesagt, er hat gehört zischen, Schüsse, die Kugeln sind ihm durchs Ohr gegangen und hat die Haut verletzt. Er hat das viele Blut gesehen und hat gewusst, um was es ging.
Weiss man, wie viele Schüsse abgeworfen sind und was weiss man über die anderen Opfer?
Offiziell bestätigt hat die Polizei bis jetzt sehr wenig. Es gibt Videoanalysen von Sachverständigen zusammen mit der New York Times, wo drauf gekommen sind, dass der Schütze 8 Schüsse abgegeben hat in 2 Salven. Das wären jetzt erst 3 Schüsse gewesen und dann nochmal 5 Schüsse. Er hat ein AR-15 gebraucht. Das ist ein Typ von Sturmgewehr, der in den USA sehr weit verbreitet ist. Er ist berüchtigt dafür, dass man sehr schnell schiessen kann. Sehr schnell Erfolg kann mehrere Schüsse abgeben mit dem. Und dass die Kugeln auch eine sehr grosse Durchschlagskraft haben. Der Schütze war auf einem Dach oben von einem Gewerbegebäude, etwa 120 bis 130 Meter entfernt von der Bühne, wo der Donald Trump war. Das Gewehr hat eine Reichweite von 300 Meter. Das war also durchaus im Bereich, wo man mit so einem Gewehr schiessen kann. Und von den Leuten, die verletzt worden sind und der Person, die gestorben ist, geht man davon aus, dass die von Kugeln getroffen worden sind, die der Schütze Donald Trump damit verpasst hat. Eine Person ist quasi im Schussbereich zwischen Donald Trump und dem Schütz und ist dann eben tödlich verletzt worden, die anderen 2 kritisch. Über den Schütz weiss man eben, dass er auf das Dach hochgeklettert ist, von dort oben geschossen hat. Er ist dann, das ist unterdessen auch bestätigt, von Scharfschützen vom Secret Service selber erschossen worden. Er hat kein Identifikationspapier bei sich gehabt. Man hat dann aber sehr schnell den Namen ausfindig gemacht durch die Behörden. Man hat ihn dann auch sehr schnell über seine Idee nach identifizieren. Er heisst Thomas Matthew Crooks, ist ein 20-Jähriger, der in Bethel Park wohnt. Das ist ein Vorort von Pittsburgh. Das ist etwa eine Autostunde entfernt, ein bisschen mehr von dem Butler, wo die Veranstaltung stattgefunden hat. Viel mehr haben die Behörden bis jetzt noch nicht über ihn bekannt gegeben. Aus Medienberichten weiss man aber allerdings ziemlich zuverlässig, dass er als republikanischer Wähler registriert war. Er durfte im November das erste Mal an der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Und man hat auch Hinweise darauf gefunden, dass er vor 3 Jahren in einer progressiven linken Organisation Geld gespendet hat. Zum Zeitpunkt vom 6. Januar, vom Sturm aufs Kapitol. Über das Motiv haben die Behörden bis jetzt noch nichts gesagt. Ich glaube, da weiss man tatsächlich einfach noch nicht allzu viel. Das werden die nächsten Stunden und Tage jetzt zeigen.
120 Meter ist er entfernt auf dem Dach gelegen. Das ist ja nicht so weit weg, ehrlich gesagt. Gibt es auch Kritik am Sicherheitsdispositiv von dieser Veranstaltung?
Sehr stark. Es gibt verschiedenste Kritik. Es gibt Kritik, wieso ist das Dach überhaupt zugänglich in Schussweite von einer so einer Bühne. Es gibt Kritik, wie hätte der Mann können unerkannt auf das Dach gekommen. Warum hat man mit Drohnen runtergeschaut? Es gibt Augenzeugen, die sagen, sie hätten den Mann gesehen, aufs Dach aufklettern mit einer Waffe.
So we walked up and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know. But we noticed the guy crawling, arm, you know, bear crawling up the roof.
Sie haben auch die Polizei und die Sicherheitsbehörden informiert. Die haben ewig lang zugeschaut und nicht reagiert. Dort würde ich einfach davor warnen, dass man allzu schnell Schlussfolgerungen zieht. Die Tat wird jetzt lückenlos aufgeklärt werden. Die Republikaner haben bereits auch Anhörungen im Kongress dazu angekündigt. Wir wissen nicht, wenn die Polizei welche zuverlässige Informationen hatte. Wir wissen nicht, was man gesehen hat von dem Standpunkt aus, wo die Polizei war. es deutet viel darauf hin, dass wir dann ein Versagen vom Secret Service haben. Aber eben vor allzu schnellen Schlussfolgerungen würde ich da warnen. Es geht mir da vor allem auch darum, dass der Donald Trump ja ohnehin Wahlkampf gemacht hat mit der Behauptung, der Deep State, das FBI, verschiedene Geheimdienste seien möglicherweise darauf aus, als Justizdepartement ihn aus der Politik zu entfernen. Es kursieren online jetzt schon wildeste Verschwörungstheorien zu dem Thema. Und ich glaube, da muss man einfach jetzt sehr, sehr nah bei den bestätigten Fakten bleiben, um auch solchen Verschwörungsthesen nicht noch weiteren Auftrieb zu geben.
Wie waren denn die Reaktionen auf das Attentat?
Es sind alle sehr geschockt gewesen. Wir haben die Tat vor laufenden Kameras mitbekommen. Es hat zuerst geheißen, es gibt Knallgeräusche gewesen. Es ist aber auch eigentlich ziemlich schnell offensichtlich gewesen, dass wir da wirklich mit Schüssen zu tun hatten und nicht etwa mit Feuerwerk, wie ein paar gedacht haben. Der Joe Biden ist gerade in seinem Strandhaus in Rehoboth in der Ferien gewesen. Er ist in der Messe gewesen, in der katholischen Kirche dort. Hat sich erholen von seinen strengen 2 Wochen nach dem Debattendebakel und dem NATO-Gipfel. Hat dann aber sofort in der Polizeistation von Rehoboth eine improvisierte Pressekonferenz gegeben.
Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this.
Hat die Tat in klaren, deutlichen Worten verurteilt. Hat seine Ferien abgebrochen, ist ins Weisse Haus zurückgekehrt und lässt sich jetzt weiter darüber informieren. Ähnliche Reaktionen hat es dann aus dem ganzen politischen Spektrum gegeben. Der ehemalige Präsident Obama hat sofort reagiert und hat gesagt, in Amerika gäbe es keinen Platz für so Gewalt. Auf der republikanischen Seite sind allerdings auch sehr schnell Schuldzuweisungen zu hören gewesen. Einer, der sich da besonders hervorteilt, ist J.D. Vance, Senator aus Ohio, im Gespräch als Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump. Und er hat sehr schnell gesagt, es sei ja der Joe Biden, der im Moment den Donald Trump-Tag verteufelt und sage, wir müssen ihn mit allen Mitteln davon abhalten, nochmal ins Weisse Haus zurückzukommen. Und Demokraten haben da den Boden geschaffen, der so eine Tat dann möglich macht.
I heard a noise and we came out of the hotel and headed for the limousine. And I heard some noise and I thought it was firecrackers.
This is Fielmans NBC Video. Du, es hat ja eine recht lange und recht dunkle Geschichte mit Attentaten auf Präsidenten oder auf Präsidentschaftsbewerber. Aber das letzte ist schon ein bisschen länger her, oder? Das war das auf Ronald Reagan. Anfang 80er Jahre.
Genau, wir sind 1981. Der Ronald Reagan wird in Washington D.C. mit Schüssen niedergestreckt.
And is the scene as the president emerged from the Washington Hilton Hotel.
Das sind 5 Schüsse, die ihn auch schwer verletzt haben. Er hat das aber überlebt. Wir haben vor allem in den 60er Jahren eine Welle von der Gewalt gehabt, richtig gehend. John F. Kennedy ist erschossen worden, der Martin Luther King ist erschossen worden, der Bruder von John F. Kennedy, der Bobby Kennedy, war Präsidentschaftskandidat gewesen, als er erschossen worden ist. Insgesamt sind seit dem Abraham Lincoln, gerade nach dem Sezessionskrieg, 4 US-Präsidenten im Amt erschossen worden. Und das sind nicht nur die Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten, die Anschläge darauf verübt werden. Wir haben verschiedene politische Exponenten. Wir haben Gabby Gifford, die schwer verletzt ist, nachdem ihr einen Mann in den Kopf geschossen hat. Sie war Repräsentantin. Wir haben einen Repräsentanten aus Louisiana. Wir haben den Mann von Nancy Pelosi, der mit einem Hammer angegriffen worden ist. Die USA haben im Moment ein sehr, sehr grosses Problem mit Gewalt. Ganz generell, aber auch mit politischer Gewalt im Besonderen, in dem polarisierten Wahlkampf und in einem Land, wo Waffen omnipräsent ist. Wir haben geschätzt 400 Millionen Waffen in einem Land von 330 Millionen Einwohnern.
Du hast jetzt geschildert, wie polarisiert das aktuelle politische und gesellschaftliche Klima in den USA ist. Was bedeutet jetzt das Attentat in diesem Kontext?
Das Attentat verändert den Wahlkampf enorm. Also man wird in Zukunft reden von einem Wahlkampfteil vor dem 13. Juli, wo das passiert ist, und nach dem 13. Juli. Ob es auch ein Wendepunkt ist, lässt sich im Moment noch nicht so abschätzen. Es hängt jetzt wirklich noch sehr davon ab, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Aber nochmal, wir sind in einem Umfeld, wo der Donald Trump sagt, wir haben unser Land nicht mehr, wenn der Joe Biden nochmal gewinnt. Das ist eine Endzeitstimmung. Wir haben auf der anderen Seite den Joe Biden, der sagt, unsere Demokratie ist am Ende, wenn der Donald Trump gewinnt. Da sind beide mit dem höchsten Einsatz am Argumentieren. Und im Moment hört man aus beiden politischen Lagern, dass man sich jetzt besinnen muss, dass man jetzt innehalten muss, dass man jetzt die Temperatur runterbringen muss. Meine Befürchtung ist, dass das jetzt dem Schock geschuldet ist. Ich glaube, da reagiert jedes Land, jede Gesellschaft ähnlich. Man haltet immer einen Moment mal inne. Die Frage ist, wie lange das wird andauern. Und wenn wir die Reaktionen lesen, wie die von J.D. Vance, der sofort Schuldvorwürfe macht an die Demokraten, wenn man auch die Reaktion von einer Melania Trump sieht, das ist die Frau von Donald Trump, die auf den sozialen Medien von einem Monster schreibt, der da ihren Mann angegriffen hat, haben wir eine niedernüchterne Wortwahl, die darauf hindeutet, dass man jetzt mal innehalten und kühl analysieren will. Ich will das Melania Trump insofern nicht zum Vorwurf machen, als es ist ihr Mann, der da angeschossen wurde. Man hat auch Emotionen drin, natürlich in so einem Moment. Aber es lässt nicht darauf hindeuten, dass man jetzt da wirklich zur Ruhe kommt, sondern es deutet eher darauf hin, dass sich im Moment die Spirale noch schneller verdrehen. Und Donald Trump selber, der jetzt Opfer wurde von dem Anschlag, kommt jetzt sehr grosse Verantwortung zu. Wir stehen jetzt da gerade vor dem Parteikongress der Republikaner in Milwaukee. Darum befinde ich mich da schon in der grössten Stadt von Wisconsin zur Vorbereitung auf den Parteitag, der am Montag anfängt und bis am Donnerstag dauert. Am Mittwochabend ist ein erster Höhepunkt, wo der Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump verkündet wird und seinen Auftritt hat. Am Donnerstag wird dann der grosse Tag sein von Donald Trump. Und es ist sehr entscheidend, was für einen Ton, dass er dort dann anschlägt. Wenn er dann sich als Stimme von der Vernunft präsentiert, als Stimme, die jetzt die Temperatur abnehmen will, als jemand, der das Land einen will, als jemand, der über die politische Rhetorik raus will kommen, dann kann er mit dem im Wahlkampfpunkt einerseits, er kann mit dem aber auch tatsächlich vermutlich ein bisschen Temperatur senken.
Und das macht er, glaubst du?
Es ist eine sehr gute Frage. Bis jetzt ist in seinem Wahlkampf, hat man gesehen, dass er zwar sehr stark provoziert, dass aber gerade seine Wahlkampfmanager haben ihn auch sehr stark dazu gedrängt, dass er sich mäßigt. Er hat bei Themen wie Abtreibung, hat er wirklich probiert, Druck rauszunehmen. Das ist vielleicht aus wahltaktischen Gründen gewesen, wer weiß. Aber er hat das tatsächlich gemacht. Das ist die geschickte, die rationale, die kühle Wahlkampfstrategie. Wenn die sich durchsetzt am Donnerstag, dann wird er so eine Rede halten, wo er als einer auftritt. Und dann wird es für den Joe Biden sehr, sehr, sehr schwierig, ihn weiterhin als Gefahr für Demokratie darzustellen, wo man muss verhindern, indem dass man den Joe Biden wählt. Wenn allerdings mit dem Donald Trump die Emotionen durchgehen, und er dann kässig reagiert, wenn er dann weiter eine spaltende Rhetorik braucht, wenn er Sachen sagt wie Migranten als Ungeziefer bezeichnet, wenn er auch wieder an dieser verbalen Eskalationsschraube weiterdreht, dann befürchte ich, dass die Stimmung noch weiter könnte aufgeheizt werden. Wir haben eine erste Reaktion von seinen Fans gesehen, kurz nachdem die Schüsse gefallen sind. Donald Trump hat eben die Fußstufe gehabt, das haben wir gehört, sie haben USA, USA, USA geschrien. Dann haben sie sich umgedreht und haben in die Mitte geschaut, wo die Medienschaffenden sind. Und dann sind die Rufe gekommen, Fake News, Fake Media. Schuldzuweisungen an die Medienschaffenden. Es hat Kolleginnen gegeben, die dort waren, die berichtet haben, dass wir ihnen gesagt haben, you're next, ihr seid die Nächsten, die dran kommen. Und das sind natürlich sehr emotionale Reaktionen aus dem Moment raus, aus dem Affekt raus. Und ob die sich werden halten, weiss man nicht. Aber die Stimmung ist jetzt schon sehr aufgeheizt. Ich habe auch SMS bekommen von besorgten Kollegen, die sagen, hey, pass jetzt auf in Milwaukee, die Stimmung ist jetzt angespannt, geh nicht zu Menschenmengen, schau, wo dich bewegst. Wir haben in Milwaukee auch den speziellen Fall, dass Einschränkungen vom Recht auf Waffen tragen nur sehr schwer möglich sind. Das heisst, in den Veranstaltungen innen, in den Gebäuden innen und im Sicherheitsbereich im engsten dürfen zwar keine Waffen getragen werden von den Leuten, aber im Perimeter, gerade ausserhalb vom Hag, dürfen alle mit Waffen rumlaufen, weil man das in Milwaukee nicht verbieten kann, offenbar. Und das kreiert natürlich schon ein Klima von der Anspannung, wo relativ wenige weitere Funkenlängen, dass es wieder klopft.
Ganz unzynisch. Das Attentat, das jetzt Trump überlebt hat, das hilft ihm schon sehr auf dem Weg ins Weiße Haus.
Davon ist auszugehen. Wir sind jetzt noch 4 Monate knapp vom Wahltermin entfernt. schon vor dem Attentat ist Donald Trump in Führung gewesen. Er hat in vielen Umfragen geführt. Joe Biden hat geschwächelt. Er hat eine schlechte Debatte geliefert. Er ist jetzt 2 Wochen lang unter starker Kritik gestanden. Man hat bei den Demokraten überlegt, den Kandidaten auszutauschen. Und in so einem Moment haben wir die Bilder, wo der Trump als starker Leader, als starke Führungsfigur, als instinktiven Anführer zeigt. Und der Kontrast könnte ja nicht grösser sein. Und zudem, falls Trump sich jetzt eben wirklich mäßigt und sich als Einiger vom Land gibt, könnte er mit dem eben durchaus bei den Leuten, die es darauf ankommt, nämlich bei der Unentschlossenen, in der Mitte, bei den Wechselwählern, könnte er schaffen, dass er bei denen weniger unwählbar scheint als vorher. Und dann würde ihm das einen entscheidenden Vorteil verschaffen.
Zusammengefasst, im Moment läuft ziemlich alles für Donald Trump.
Politisch pflichtig dem bei und gleichzeitig, der Mann ist jetzt gerade auf der Bühne gestanden und angeschossen worden. Ich glaube, es braucht schon auch einen Moment, wo man jetzt tatsächlich einfach auch ein gewisses Mitgefühl mit ihm zeigt. Donald Trump hat seit 2016 viel dafür da, dass sich das Land so polarisiert hat, dass ein Klima entstanden ist, ein politisches, das sehr, sehr aufgeheizt ist. Aber machen wir einfach da auch kein Victim-Blaming. Donald Trump ist ein Politiker, der das Recht hat, im Moment nach amerikanischem Recht in den amerikanischen Institutionen zu kandidieren. Und er hat das Recht darauf, das zu machen, ohne dass er dabei angeschossen wird, ohne dass Gewalt ausgeübt wird gegen ihn. Genauso wie die Leute, die ihn unterstützen, auch das Recht darauf haben, dass keine Gewalt gegen sie ausgeübt wird, schon gar nicht, dass sie erschossen oder angeschossen werden bei einer Wahlkampfveranstaltung. Dass Donald Trump möglicherweise politisch von dem profitieren kann, steht für mich auf einem anderen Blatt und muss man durchaus einfach auch trennen von der Tat an und für sich, die uneingeschränkt zu verurteilen ist.
Danke, Fabian.
Danke, Philipp.
Die umfangreiche Berichterstattung zum Attentat auf Donald Trump lest ihr auf unserer Webseite. Auch empfehle ich euch eine Spezialausgabe von unserem Amerika-Podcast «Alles klar Amerika», wo der Fabian zusammen mit dem Martin Kilian und dem Christoph Münger und der Moderation von Noah Fendt über die politischen Folgen von dem Attentat reden. Mit euch einen Link zu dieser Sendung sehr gerne in der Episode beschrieben. Diese Folge von «Apropos» hat Mirja Gabatuller produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.